Meine Damen und Herren, es ist leider eine alte Erfahrung, dass die Menschen aus den Erfahrungen, die sie im Verlaufe des Lebens machen, kaum etwas lernen. Und lernten sie hin und wieder etwas daraus, so ist es nochmals ein bitterer Weg, bis das Erlernte sie veranlasste, die richtigen Schlüsse zu ziehen und die notwendige Korrektur ihres Verhaltens vorzunehmen. Gilt dies bereits hinsichtlich der eigenen Erfahrungen, so ist es noch schwerer und noch seltener, dass jemand aus den Erfahrungen anderer etwas lernte. Immerhin ist es möglich, dass dem oder jenem der sogenannte Zufall just in dem Augenblick ein Wort, einen Satz, eine Bemerkung oder ein Geschehnis zuspielt, die gewissermaßen die Antwort auf eine Notlage sind, sodass sie zur Näherin, Erweckerin oder Ordnerin jener Kräfte werden, welche die Quellen unseres Lebens oder Daseins sind und dem Aufhorchenden helfen können, den gemäßen Weg zu finden. Heute ruhen, verschüttet unter der Tünche des westlichen Wohlstandes, viele Probleme, die das Leben der Einzelnen betreffen, gleichsam im Scheintod. Sie kommen nicht dazu, bewusst zu werden, weil sich ihnen keine Hindernisse in den Weg stellen. Paradoxerweise geschieht dies in diesen unseren Jahren, die zugleich Entscheidungsjahre für die Menschheit sind und die somit mehr denn je Ansprüche an die Kraft des Einzelnen stellen. Diesen Anforderungen wird jedoch zumeist nicht entsprochen. Von den vielen, so überaus zahlreichen und kräftigenden Strömen des Lebens werden nur jene genützt, die leicht zugänglich sind, und allzu häufig werden sie falsch genützt. Dies geschieht vor allem auch deshalb, weil die Mehrzahl heute den Erwerb eigener innerer Sicherheit vernachlässigt. Äußeres Gesichertsein wie Besitz, Auskommen oder Bankkonten, also anonyme Versicherung, ersetzt ihnen trügerisch die lebensnotwendige Sicherung in sich selber. Was dem Herzen eingeschrieben sein sollte, da steht schwarz auf weiß in irgendeiner Police. So wichtig diese Rückversicherungen auch sein mögen, so wohnt ihnen doch die Gefahr der Unbedenklichkeit und des verfälschenden Vertrauens in das nur Materielle inne. Sie sind letztlich keine Gewähr. Trotzdem leben nur allzu viele unbedacht und wohlfahrtsstaatlich so, als handele es sich dabei um echte Ströme oder Quellen des Lebens. Zumeist bemerken sie nicht einmal, dass das, was sie, so sie überhaupt danach fragen, für Quellen halten, nur stehende Gewässer sind, aus denen sie zwar schöpfen, ohne aber deshalb selber schöpferisch zu sein, ohne durch innere Arbeit und durch Überwindung negativer Neigungen und Anlagen sich selber zu gestalten und somit zu reifen. Manchmal vermag, wie bereits angetönt wurde, ein Anruf, eine Aufforderung von außen, die Zuwendung zu den echten Quellen zu bewirken und zu kräftigen, oder zu erneuern. Aber dafür bedarf es einer doppelten Voraussetzung, dass einerseits der Aufgeforderte schon dazu bereit ist, einer Aufforderung Folge zu leisten, dass andererseits der Aufrufende ungefähr der inneren Struktur und Anlage des Aufgerufenen entspricht oder ihnen verwandt ist. Dies ereignet sich hin und wieder. Und dies gibt mir den Mut, eigene Erfahrungen und Erlebnisse preiszugeben, da sie unter den genannten Voraussetzungen sehr wohl jenen als Beispiel dienen oder als irgendwie geartete Parallelen zu Lebenssituationen anderer betrachtet werden können, die vermeinen, dass die immer strömenden Quellen versiegt seien, während es nur der gemäßen Einstellung bedarf, sie wieder zur Wirkung kommen zu lassen. Der Quellen, von denen hier gesprochen wird, gibt es nicht nur viele, sondern unzählige. Selbsterhaltungstrieb und beglückende Selbstbestätigungen, die uns gemäße Wahl der Vorbilder sowie der Versuch, ihnen nachzuleben, da sie mehr als Beispiele, nämlich Entsprechungen zum latenten Vermögen des einen oder anderen sind und deshalb zum Gelingen des Lebens beitragen können. Die stärkste Quelle des Daseins ist aber nicht etwa das bloße Existieren, sondern das Leben selbst, welches das Dasein, das Sein und das sogenannte Nichtsein umspannt. Jenes Leben, das in dem einen dumpf wuchert, im anderen hell und klar sich ausgestaltet. Zu solcher Helligkeit aber gehört die Erfahrung, dass der Tod am Leben mitbeteiligt ist, gewissermaßen als der andere, nicht sichtbare Pol, der jedoch durch seine dauernde Präsenz dem Leben jenen Kraftstrom zuführt, welcher aus dem Spannungsbogen von Lebens- und Todespol hervorgeht. Zu solcher Helligkeit bedarf es des erfahrenen Wissens um die stete Gegenwärtigkeit des Todes im eigenen Leben, ohne dass der Einzelne deshalb zum Pessimisten, wohl aber zum schöpferischen Menschen werde. Und wenn er zudem um die Gegenwärtigkeit nicht nur der Vergangenheit weiß, sondern desgleichen um die stete Gegenwärtigkeit der mitgestaltenden Zukunft, wenn er somit aus dem bloß zeithaft Geteilten herauszutreten und dadurch auch nur einen Schimmer des Ganzen zu gewinnen vermochte, dann hat er jene Abschnürung von den Quellen des Daseins überwunden, an der heute unzählige leiden. Freilich, damit ist das Wissen verbunden, dass das Dasein nur eine Erscheinungsform des Lebens ist, die materielle und sichtbare, welche durch das bewusste Ja zu der sogenannten unmateriell unsichtbaren Erscheinungsform uns die Kraftquellen erschließt, die uns das Wirken des Weltganzen durchsichtig machen kann, die uns die Geborgenheit auch im Ungreifbaren, welche viele als Verlorenheit betrachten, zu vermitteln vermag. Und es kommt noch eines hinzu, dass wir die Einsicht gewinnen, in welchem Maße alles, was uns geschieht, gestaltend und kräftigend zu unserem Leben, nämlich zu uns selber, gehört. Und dass es somit durchaus abwegig ist, sich über Missgeschick und dergleichen zu beklagen, weil wir es selber sind, die dies oder jenes Hindernis, das von außen auf uns zukommt, nicht etwa nur anziehen, sondern so wir es nicht umzugestalten und zu verwandeln vermochten, es fälschlicherweise als ungerechtfertigte Tragik oder als unüberwindliche Hürde betrachten. Stattdessen sollten wir es uns eingestehen, dass diese Hindernisse wir selber sind, da sie in uns ruhen und dass sie nur deshalb in Erscheinung treten, um uns darauf aufmerksam zu machen, was und worin unseres Lebens Leistung zu bestehen hätte. Darin, dass wir die scheinbar schlafähnliche Dunkelheit des Todes mit der anscheinend wachen Helligkeit des Lebens, die scheinbare Ungewissheit der sogenannten Zukunft mit der nachprüfbaren Vergangenheit ins Ganze, in ein bewusst verwirklichtes Gleichmaß verschmelzen. Darin dürften die in Blüte und Frucht verwandelten Kräfte unseres Leben und Tod überragenden Herkommens liegen. Und jedes Hindernis, sowohl die auf uns zukommenden, die wir anziehen, so wie der Mond das Mondhafte in uns, die Sonne das Sonnenhafte in uns anziehen, als auch die aus uns selber, aus unseren unbereinigten Anlagen, verqueren Hoffnungen und Wünschen, erwachsenden Hindernisse. Ein jedes enthält den Hinweis auf eine uns zugedachte Aufgabe, die uns das Reifen ermöglichen soll. Gewiss, dies einzusehen, ist nicht leicht. Und demgemäß sich zu verhalten, ist deshalb schmerzhaft, weil es des Mutes und der Demut bedarf, anzuerkennen, dass es gar nicht die Hindernisse sind, hinter denen man sich zudem gut verstecken kann, die uns unsere Entfaltung erschweren, sondern dass wir uns meist so lange selber im Wege stehen, als wir uns nicht selber durchsichtig wurden und damit unser eigentliches, ich-freies Wesen zur Wirkung bringen konnten. Wie schmerzhaft es zu sein vermag, wenn eine echte Ausreifung zum Durchbruch kommt, erlebte ich einst im Tessin. Es war an einem sehr heißen Sommertag, Haus und Garten lagen abseits der Straße am Hang und über dem See. Ich saß in der Mittagsstille auf der Terrasse. Plötzlich hörte ich hinter mir einige 20 Male einen schrillen, fast schmerzenden Ton. Ob er nur für mich, also subjektiv, oder aber objektiv schmerzhaft war, wage ich nicht zu entscheiden. Er rührte von dem Platzen der dürr gewordenen Schoten eines Ginsterstrauches her, welche in diesem Augenblick die bis dahin von ihnen beherbergten Fruchtkörner freigaben, so dass sie sich der Erde anvertrauen mussten oder konnten. Mögliche Kraftquellen neuen, ginstrigen Daseins im kommenden Jahre. Doch alles bisher Vorgetragene, meine Damen und Herren, enthält mehr Überlegungen als Beispiele. Und wenn auch der Weg, der diese Überlegungen und Feststellungen ermöglichte, gegangen worden ist, so sind sie selber doch nur gedankliche Abzapfungen und Schlussfolgerungen aus konkreten Gegebenheiten und Erfahrungen. Deshalb soll nun von diesen Erfahrungen gesprochen werden, obwohl jedes Einzelschicksal unübertragbare Strukturen enthält. Das jedoch schließt nicht aus, dass jede Erfahrung, welcher Art auch immer sie sei, in ihrem Bestand auf einem der wenigen Grundmuster des Daseins beruht, wobei man sich von deren manchmal verwirrlichen Facettierung nicht den Blick auf ihre Zusammengehörigkeit sollte verstellen lassen. Da wir hier des Öfteren von den Strömen und Quellen gesprochen haben, die uns die lebensnotwendigen Kräfte des Reifens vermitteln, dürfte es vielleicht nicht abwegig sein, für die zu schildernden Erfahrungen auf jene einzugehen, die dem Wasserelement zugehörig sind. Immer war das Wasser ein Spiegel des Lebens, vor allem des seelischen Lebens. Und die Überlieferung weiß um den schöpferischen Zusammenhang zwischen geistiger Gestaltungskraft und Lebensmeisterung, die durch das Medium der Seele zu bewusster Verwirklichung gelangen können. Doch die Kraftquellen, die diese Möglichkeiten auszulösen vermögen, müssen wachgerufen werden. Auf die eine oder die andere Weise kann jeder von sich aus das Seinige dazu tun, dass dieses Wachrufen gelingt. Und gerade die dem Einzelnen aus seiner Grundstruktur erwachsenden Hindernisse können dabei äußerst wertvoll sein. Vom Werte dieser Hindernisse soll nun gesprochen werden. Es ist etwas sehr Banales, wovon ich glaube, zuerst einmal kurz berichten zu sollen, und es wird eher lächerlich klingen, weil das betreffende Begebnis etwas mit einem Badezuber zu tun hat. Es muss zu Anfang meines dritten Lebensjahres stattgefunden haben. Ich entsinne mich sehr genau des spärlich von einer Petroleumlampe ausgeleuchteten Raumes mit seinen dunklen Winkeln sowie des auf dem Boden stehenden ovalen Holzzubers. Aus irgendeinem Grunde verließ mich die Mutter für einige Zeit, nicht ohne mir zu bedeuten, dass ich mich in dem wohlgefüllten, hochrandigen Gefäß stille zu halten hätte. Abendlich müde wurde ich von der Wärme des Wassers und dem seltsamen Schummerlicht in den Schlaf hinübergetragen. Ein freundlicher Zufall brachte es mit sich, dass mich das Kindermädchen von einer Besorgung zurückkommend dort entdeckte und mich, der ich bereits ganz ins Wasser eingetaucht war, herauszog. Ich war dem Ertrinken nahe gewesen und es bedurfte etlicher Mühe, mich wieder ins Leben zurückzuholen. Etwa 9 Jahre später verlangten die Eltern, dass ich Schwimmunterricht erhielt. Der Weg zur Badeanstalt, die an einem See gelegen war, wurde zum Marterweg. Der Bademeister nahm mich an die Leine, aber ich schlotterte am ganzen Körper vor Angst, mich dem Wasser anvertrauen zu müssen. Jedes Mal endete der Schwimmversuch damit, dass ich ungebührlich laut schrie, vollständig verzweifelt, so dass mich der Lehrer sogleich wieder aus dem Wasser ziehen musste. Ich wurde zwar zum Gespött der anderen, was ich damals nicht bemerkte, aber die Angst war stärker als die Möglichkeit, sie zu überwinden. Schließlich sahen die Eltern ein, dass es zwecklos sei, mich dazu zu zwingen, das Schwimmen zu lernen. Dann, mit etwa 13 oder 14 Jahren, trat unter anderen Verhältnissen die gleiche Forderung an mich heran. Ich war infolge einer alten Familientradition in ein Internat, die übrigens protestantische Klosterschule Roßleben, gekommen. Dort gab es keine Ausflucht, denn jeder der Schüler musste schwimmen lernen. Wieder überfiel mich die alte Angst vor dem Wasser. Aber ich schrie nicht mehr. Es musste durchgestanden werden, wollte ich nicht durch die Mitschüler zum elenden Feigling abgestempelt werden. Vielleicht half mir auch die Tatsache, dass die Badeanstalt der Klosterschule an der Unstrut lag. Es war fließendes, klares Wasser. Es war nicht so bleifarben und bleiern unbewegt wie das des Sees, als welches es mir Jahre zuvor selbst an strahlenden Sommertagen erschienen war. Doch dann kam das Freischwimmen, das mit einem Sprung von einem, wie mir damals deuchte, gute 9 Meter hohen Sprungbrett begann. Darauf folgte eine Viertelstunde freien Schwimmens ohne Sicherungsleine. Es war jener Sprung, vor dem ich bereits nächtelang zuvor eine nicht zu beschreibende Angst hatte. Und dann war es soweit. Ich betrat das Sprungbrett. Hinter mir am Ufer standen die älteren Mitschüler, die mich das Schwimmen gelehrt hatten, der Lehrer, der an jenem Nachmittag die Aufsicht führte, sowie einige andere Schüler. Ich ging langsam auf das Ende des Sprungbrettes zu, sicherlich etwas zu langsam. Obwohl ich viele dort hatte hinunterspringen sehen, die alle wieder aufgetaucht waren, war ich fest davon überzeugt, dass ich nicht wieder an die Oberfläche zurückkommen würde. Nun, da tief unter mir das Ungewisse lag. Ich zögerte. Doch noch ehe man mich vom Ufer aus zum Absprung ermuntern konnte, entschloss ich mich zwar nicht dazu, wohl aber machte ich einen Schritt vorwärts ins Leere und versuchte, während ich mich mit geschlossenen Augen fallen ließ, mich dabei aufrecht und gerade zu halten. Und dann quirlte und brodelte es um mich herum, und langsam fühlte ich, dass ich wieder aufwärts stieg. Ich entsinne mich dieses Augenblickes, da ich aus Verwunderung mit inzwischen geöffneten Augen das Tageslicht auf mich zukommen sah, sehr genau. Prustend kam ich an die Oberfläche zurück und begann ruhig stromaufwärts zu schwimmen. Nach einer Viertelstunde gab man mir ein Zeichen vom Ufer her, dass ich ans Land kommen solle. Ich meldete mich. Mir zitterten mehr aus aufkeimendem Glück denn aus Erschöpfung die Knie, und ich musste mich sehr zusammennehmen, es mir nicht anmerken zu lassen, bei dem die Prüfung abnehmenden Lehrer. Der sagte nur, freigeschwommen. Doch das genügte ja vollauf, denn weder er noch weniger ich selber wussten damals, was durch dieses Freischwimmen eigentlich geschehen war. Dann ging ich mich anziehen, ich war einer der Letzten, die zum Kloster hinaufstiegen, und war wie berauscht vor Glück. Damals wusste ich es nicht, dass jener Badezuber eines der wertvollsten Hindernisse für mein Leben gewesen ist. Jener dort mir widerfahrene, vitale Schock, dass das gewissermaßen mütterliche und das lebengebärende Element auch lebenshindernd, ja tödlich zu sein vermag. Seit jenem Freischwimmtage ist mir eines geblieben, das mir erst Jahrzehnte später bewusst wurde, dass ich damals die Furcht vor dem Ungewissen verlor und dass in mir selber ein Vertrauen zu reifen begann, welches sich später bestimmend auf meine ganze Lebenshaltung auswirken sollte. Das Vertrauen in die Kräftequellen, von denen eingangs gesprochen wurde, der unverstellte Zugang zu ihnen, jene innere Sicherheit, die wahrscheinlich nur dann ganz zur Wirkung kommen kann, wenn es uns gelingt, das, was wir tun, nicht um unser selber Willen zu tun. Freilich, um dies zu erlernen, braucht es Jahre, wenn nicht Jahrzehnte. Eine Folge jenes Sprunges ins Ungewisse sei noch erwähnt, weil sie wahrscheinlich lebensentscheidend war. Etwa 9 Jahre später, anfangs 1931, verließ ich Deutschland. Ich hatte die ersten braunen Horden in München erlebt. Ohne Mittel, aber auch ohne Furcht, ging ich in die Ungewissheit einer fremden Welt, deren Sprache ich nicht sprach. Es war Spanien. Zu diesem Weggehen, das einem noch größeren Sprung ins Ungewisse gleichkam, wurde ich durch nichts und durch niemanden gezwungen. Ich tat es aus freiem Entschluss. Und damit begann ich mich in der Fremde und in der fremden Welt freizuschwimmen. Das ging bis zum schmerzlichen Verzicht auf die eigene Sprache. Ein Verzicht, von dem ich damals glaubte, er würde zu einem dauernden werden. Der Muttersprache zu entsagen, ist jedoch für jemanden, der als Schriftsteller an sie gebunden ist, nicht gerade leicht. Aber es war dieser vorübergehende Verzicht, der mir die bereichernde Kenntnis der romanischen Art zu denken, zu handeln und zu leben eintrug, der mir die mittelmeerische Klarheit erschloss und mir zeigte, wo die verborgenen Möglichkeiten, aber auch die Umständlichkeiten der eigenen Sprache lagen. Zudem förderte dieser Verzicht einerseits die Herauslösung aus der Begrenztheit des heimatlichen Kulturkreises, andererseits das lebendige Verständnis für die Spannweite der europäischen Vielfalt. Er war befreiend und er erhielt mir die Freiheit. Um ihretwillen habe ich dann noch manchen Sprung ins Ungewisse gewagt, unter anderem jenen, von dem nicht zu erwarten war, dass er zu einem nicht nur glimpflichen, wohl aber zu einem erfüllenden Ergebnis führen würde. Er wurde durch den spanischen Bürgerkrieg ausgelöst. Im Herbst 1936, 12 Stunden bevor meine Madrider Wohnung zerbombt wurde, machte ich mich neumals auf den Weg ins Ungewisse. Es folgten Hungerjahre in Paris und dann kam der Zweite Weltkrieg. Nochmals galt es, jenen Sprung zu wagen. Und 2 Stunden vor Grenzschließung, Ende August 1939, reiste ich in die Schweiz ein, die mir Wahlheimat wurde, wo ich, um die Möglichkeiten des Europäischen bereichert, zur eigenen Sprache zurückfinden durfte, wo mir während des Krieges jener Frieden geschenkt wurde, welcher die Ausarbeitung meiner Schriften ermöglichte. Und auch bei dieser Arbeit erwiesen sich die überwundenen Lebenshindernisse in unerwartetem Maße als wertvoll. Ich glaube, dass ich dank ihrer nicht in den Fehler verfiel, nur Gedachtes zu beschreiben. Jene Hindernisse hatten mich wachgerüttelt und was ich schrieb, verwandelte sich in einen Dank an die das Leben erhaltenden Quellen, deren jahrzehntelange hinderliche Stauung nun, da die Schleusen die aufgespeicherten Kräfte freizugeben begannen, zum befruchtenden Element der Landschaft meines Lebens wurde.